Piratensender
Nihost.
Junge, Junge, sind wir schon, sind wir unsynchron mittlerweile, weil wir das so lange nicht gemacht haben? Waren wir früher synchroner?
Ja, das ist wohl so. Das hat ein bisschen gelitten, unser Intro. Da waren wir besser eingespielt in all unserer Musikalität.
Ja, herzlich willkommen zurück, liebe Leute, mitten im Lockdown, Simon.
Lockdown? Haben wir schon wieder Lockdown? Habe ich irgendwie was?
Ja, was? Ja, hast du das? Ja, hast du das nicht mitgekriegt, Simon?
Aber es ist doch jetzt die
Pandemie. Ja, guckst du denn keine Nachrichten?
Es ist doch jetzt die Pandemie der Ungeimpften.
Nein, Simon. Die Corona-Covid-Idioten machen jetzt selbst einen Lockdown. Ich habe es gesehen bei Facebook, da wurde das gepostet, dass eine Vertreterin, ich glaube von der Partei Die Basis, ich will nichts Falsches sagen, die machen jetzt selbst einen Lockdown, um praktisch zu zeigen, wie das alles schädigt. Es wurde vom 7. September an aufgerufen, nichts mehr zu kaufen, nichts mehr zu verschicken, nicht mehr rauszugehen, in der Bude zu bleiben. Und ich weiß nicht. Ich habe schon das Gefühl, draußen ist es sehr viel leerer geworden jetzt bei dem schönen Wetter. Ne? Also es scheint ja Wirkung gezeigt zu haben. Oder hast du nicht das Gefühl?
Doch, jetzt wo du es sagst, also hier in Berlin, man erkennt die Stadt ja nicht wieder. Es ist ja wirklich schlagartig, hat es sich verändert. Ich konnte es mir nicht erklären. Bis jetzt.
Ja, eben. Jetzt weißt du Bescheid. Ich glaube, da gab es im Bundestag dann direkt auch wahrscheinlich so eine Notsitzung. Was machen wir jetzt, weißt du? Mhm. Jetzt zeigen die es uns richtig mal.
Verdammte Axt. Mhm. Ja, ich war eben auch noch bei Facebook bei Interessante Fakten, heißt also so eine Seite. Da geht es dann auch immer los mit ach ja, mein Gott. Aber es hat an Relevanz verloren. Man ärgert sich auch nicht mehr so. Ich finde auch das Schweiger-Zitat gar nicht so schlimm. Also diese Sache mit Impfen für Kinder, naja, mein Gott, da muss man mal gucken. Da ist ja nicht so ein Druck drauf.
Es bezieht sich primär auf die Kinder, ne? Aber dann hinten raus wird dann auch so ein bisschen, ich reg mich nicht drüber auf, müssen sie selber wissen. Ich habe mittlerweile auch, ich hege und pflege mir so meine Lieblingsquerdenker bei Facebook. Hast du die auch?
Sie an, nee.
So Leute, die man noch vor einem halben Jahr rausgeschmissen hätte, denkt man so, man ist froh, dass man so hat. Wie so ein Verkehrsunfall, man muss immer hingucken. Man denkt so, na, hat er wieder einen rausgehauen, hat sie wieder einen rausgehauen. Oh, heute ist wieder alles anders. Da werden dann so links Russia Today, Epoch Times, AfD Deutschland. Ich habe schon wirklich bei leider Personen, wo es mir wirklich wehtut, AfD-Links dann gesehen. Da wird dann immer, und das ist eine unglaubliche Arroganz, die sich da auch versprüht, von oben herab. Man hält sich für neunmal klug und postet wirklich Müll. Also ich habe auch so Seiten, wo ich dann selber das gar nicht mehr so sofort auf den ersten Blick so analysieren konnte, wer das jetzt war. Ich bin nicht mal draufgegangen und dann guckst du dir drei weitere Links. Da ist direkt alles klar. Also dann denkt man so, ja, gut. Ja. Aber ich guck mal vorbei und es ist so ein Delektieren am Elend.
Mhm. Also ich habe
Elendstourismus. Digitaler Elendstourismus ist
ja,
das.
Ja, so kann man sagen. So habe ich ja eben auch so einen kleinen Abstecher hingelegt. Und man rutscht doch recht schnell dann in so eine Blase. Ne? Da wundert man
sich
doch. Ne? Man wird ja so schnell bedient. Und das war jetzt bei mir nur so 5-6 Minuten. Nicht? Aber dann geht es erstmal los mit so Leuten, die man durchaus ernst nimmt, so seriöse. Die sagen auch gar nicht so krasse Sachen. Und dann geht man immer weiter. Und dann dachte ich, ja, mein Gott, so unterschiedliche Videos von unterschiedlichen Quellen. Nee, aber es war alles nur von dieser Seite Interessante Fakten. Ne? Und weiß ich auch nicht. Da landet dann man mal eben in so einer anderen Blase, nicht? Von Leuten, die so ein bisschen anders denken. Ne? Die so denken ein bisschen anders. Ja, nee.
Die Phrasen sind schon parodiereif, oder? Schaut mal einfach nur rein. Ja? Mhm. Schaut mal rein bei 1,41. Mhm. Ab 2,32 genau meine Meinung. So und so über. Irgendjemand über, und dann google ich den Namen, welcher große Name das ist, der da über etwas referiert, was Corona betrifft. Dann sind es einfach Leute, die posten, Leute, die Sachen posten. Ein Name von so einem, immer wieder der Typ, der äußert sich jetzt über. Dann dachte ich, wer ist der Typ denn überhaupt? Draufgeklickt. Ist das ein Professor? Ist das irgendwie ein schräger Arzt? Nein, das ist ein Typ. Das ist ein Facebook-Typ, der einfach was postet, der einfach eine Meinung hat. Ja, der hat sicherlich recht, doch, man muss aufpassen.
Man muss aufpassen. Wir leben in einer so politisch korrekten Zeit, aber ja auch. Deswegen wollte ich nochmal einmal sagen, Covid und Kinder, das ist natürlich nicht auf die leichte Schulter zu nehmen. Da gibt es natürlich Probleme und Long-Covid-Fälle.
Klar.
Und. Nur, es ist auch schwierig, das schnell abzuhandeln, weil es einfach unterschiedliche Altersepochen gibt. Ne? 0 bis 5, 5 bis sowieso 12 bis 16 gibt es, glaube ich, wird schon angeboten. Und sagen wir mal so, das Thema ist ein bisschen sehr komplex. Grundsätzlich ja, sollten wir eine geimpfte Gesellschaft sein. Das sind wir nicht. Schade. Hat nicht geklappt. Aber du, wie soll ich sagen, ist mir irgendwie auch gerade egal. Also, ist mir einfach egal. Also, bei so ein paar Leuten denke ich mir so, ja, dann könnt ihr mir ja jetzt mal
berichtet
mir doch mal dann auch, ob wir die letzten anderthalb Jahre rumgesponnen haben. Wenn euch der Virus jetzt in der vierten Welle, denn so wird es ja sein, ereilt, nicht? Ihr seid hochgradig gefährdet, das habe ich euch gesagt, jetzt passiert es. Ja, könnt ihr mir dann ja erzählen, wie es so war.
Ich meine, gebt doch mal Bericht. Haut doch mal, schreibt doch mal von der Intensivstation. Ich muss das nicht wissen. Ich kenne Leute im Gesundheitswesen, sagt auch jeder. Ne? Ich kenne ja einen Arzt, der sagt was anderes. Ich kenne ja wirklich welche, mindestens zwei. Und die erzählen einem einfach von Covid-Leuten auf Intensivstation. Das sind keine geilen Storys. Das sind echt keine geilen Storys. Nee. Aber du, das ist ja auch ein Selbsterfahrungstrip und man will das vielleicht auch selber einfach mal erleben. Und bevor man es nicht selbst erlebt hat, dann glaubt man es nicht. So viele haben ja kein Covid, dass das natürlich verhindert wurde. Das ist ja egal, es haben nicht so viele. Ne? Und guckt ihr euch das dann mal an, so eine Lungenmaschine von innen. Ne? Viel Spaß, so, das ist ja alles. Sehen wir dann einfach so. Ich habe jedenfalls die Hoffnung, Simon, dass vielleicht ein paar von diesen Lügenseiten vielleicht doch Wahrheit erzählen. Vielleicht, Simon, vielleicht ist Belmondo gar nicht tot.
Oh, weißt du? Das wäre aber toll.
Stell dir das mal vor. Ja. Da würden wir ja wahrscheinlich auch drauf reinfallen. So, wir würden auf so eine Seite gehen, so Belmondo lebt ja eigentlich noch in Südfrankreich. Hier ist ein Foto, er hat sich liften lassen. Er sieht aus wie 45 und dreht vielleicht noch einen Film dann nächstes Jahr. Mit Alain Delon.
Und Philippe de Broca.
Wäre das was?
Mhm. Ja. Ja, das ist natürlich jetzt eine... Wie soll man sagen? Eine Einleitung in Moll, was ja aber auch völlig legitim ist, bei einer Beerdigung.
Von so einem lustigen Thema wie den Covidioten kommen von Comedy, weißt du, aber Trauer und Leid und Spaß, es ist alles so nah beieinander.
Es liegt häufig so nah beieinander wie der Sportteil vom Auslands. Teil, wo Menschen im Stich gelassen werden und. Ja, es liegt alles so nah beieinander.
Ja.
Belmondos Beerdigung. Wo war Alain Delon jetzt? Hast du den gesehen? Ich habe wenig Leute erkannt.
Nee.
Ich habe nur Macron erkannt. Ich glaube, seinen Sohn habe ich erkannt. Ich glaube, auch seine Witwe. Ich habe aber jetzt nicht groß rumgegoogelt. Ich dachte, wo ist Alain?
Ja, Alain hat sich ja schon geäußert, aber ich habe ihn da jetzt auch nicht gesehen, aber er ist auch sehr alt, ne? 85, 86.
Meinst du, der kann da nicht mehr so
Keine
mitlaufen
Ahnung.
Dann da? Wo war das eigentlich?
Nee.
Élysée-Palast, ne? Oder was dann?
Ich dachte schon, das war ja wie ein Staatsbegräbnis wurde er da. Also ich glaube, ich habe wirklich selten so eine epochale Prominentenbestattung gesehen, oder?
War ein Staatsbegräbnis, oder? Ich meine, sonst ist doch der Präsident nicht da, oder? Oder was ist dann? Was ist dann sonst ein Staatsbegräbnis, wenn doch schon der Präsident ist? Hätte man auch alles googeln müssen. Das ist auch wieder hier der Podcast der Ungegoogelten.
Ja, wir wollten ja auch über Belmondo quatschen, aber wir fangen halt jetzt hier plötzlich mit der Beerdigung an, wo wir jetzt sind ja keine Fachleute von französischen Staatsbegräbnissen, nicht?
Nee.
Ich habe es zugeschickt gekriegt. Hier hast du das gesehen. Und dann klicke ich da so an und denke, ach du meine Fresse, das ist ja... Aber ich meine, so hat man es erwartet, wenn ein Nationalheld stirbt, ja, wie die Leute in Tränen... Also wirklich, waren ja desolat. Vielleicht hat man es auch deswegen nicht erkannt, weil die im Tränenmeer sich aufgelöst haben da, ja.
Also wenn man...
Und ich muss, ich hatte ein Kloß im Hals bei diesem Beerdigungsding. Also da hätte ich auch fast, also ehrlich gesagt, habe ich auch ein bisschen dann geflennt. Also ich fand es wirklich krass. Und dann dieses Chimay von Morricone, was dann da gespielt wurde von dieser, von einem großen Orchester da, Militärorchester, ich weiß es nicht, imposant, ja.
Also wenn man mich vorher...
Mal gucken, ob Til Schweiger sowas später auch kriegt.
Ja, wenn man mich vorher gefragt hätte, was man komischerweise in diesem Fall nicht gemacht hat, aber wenn, dann hätte ich gesagt, und genauso soll die Beerdigung für Jean-Paul nämlich aussehen. Und genau an dem, an der Location. Und auch, dass sie Chimay, also das Thema von... Der Profi, ne? So kann man auch sagen. Wobei, das war vorher schon komponiert, jetzt wird wieder kompliziert.
Gut.
Auch da ist schnell mein Horizont begrenzt. Aber das hätte ich mir auch gewünscht. Sie haben es doppelt gespielt, auch soweit ich weiß, in dem entscheidenden Moment. Die Beerdigung wird ja wahrscheinlich 2 Stunden gedauert haben. Aber was geklippt wurde und bei Facebook zu sehen ist, war ja so der entscheidende Weg des Sarges in... ins Auto, wie auch immer, dieser, ja, der entscheidende Moment. Und dann wurde das Lied gespielt, direkt doppelt. Hätte ich mir gewünscht, aber hätte ich im Vorfeld nicht garantieren können, dass es dann auch wird. Weil, und da kommen wir jetzt auch schon direkt eigentlich zu diesem umfangreichen Thema Belmondo, was so umfangreich ist, dass ich mir dachte, na, da musst du besser nichts vorbereiten, denn das sprengt ja den Rahmen in alle Ecken und Enden. Er war so unglaublich facettenreich, ne? Und man fragt sich auch, für was wurde er in Frankreich am meisten geliebt? Jetzt habe ich doch ein bisschen gegoogelt. Ich glaube, der Profi war besuchermäßig schon sein erfolgreichster Film in Frankreich, ne? Sowas ist ja auch dein Lieblingsfilm, by the way.
Das ist mein Belmondo-Lieblingsfilm zusammen mit Abenteuer in Rio und Angst über der Stadt. Mhm. Ich könnte mir ja vorstellen, dass der Sarg dann aus dem Élysée-Palast raus auf ein Boot und vom Boot dann an einen Helikopter gekettet wurde und dann ganz über Paris geflogen wurde.
Ah ja, das wäre schöner.
War das ein schwacher Gag?
Nee.
Ich dachte, das zündet direkt. Das war dann wohl ein schwacher Gag. Ja.
Nee,
ist auch egal.
Es ist so, wir hatten eine ewig lange Sommerpause. Das bedeutet aber ja nicht, dass sich unsere Technik verbessert hat. Ich gucke ja ab und zu noch auf meinen Rekorder, ob er überhaupt aufnimmt.
Ganz im Gegenteil, sind die Gehirnzellen nicht jünger geworden in der Zeit. Das heißt also, die gewohnte Qualität wird natürlich unmöglich zu halten sein. Es wird auf jeden Fall spürbar sein, dass wir auf jeden Fall 2-3 Monate älter geworden sind.
Ja, ich glaube auch, dass der geneigte Hörer gerade so einen Notizblock hat und da mehrere Striche drauf zeichnet. Abstriche. Es sind Abstriche, die er gerade macht. Von dem,
wie misslungener Belmondo-Witz mit Helikopter. wussten nicht, wo das Begräbnis war. Da sind schon ein paar wieder Flüchtigkeitsfehler, haben sich eingeschlichen hier in diesem Podcast.
Ja, ja. Also du hast angespielt auf generell auf den Tausendsasser, auf die Action, auf den Puppenspieler, auf das, was man so, oder habe ich es jetzt doch wirklich nicht kapiert?
Ja, zum Glück haben es unsere Zuschauer kapiert, Zuschauerinnen, da bin ich ganz sicher. Selbstverständlich habe ich auf Belmondo und seine Helikopterstunts angespielt, dass er vom Helikopter runter ins Motorboot und so weiter und so fort.
Ja.
Er war ja ein früher Jackie Chan. Jackie Chan hat sich immer auch aufs französische Kino berufen und Belmondo war da natürlich ein Vorreiter. Und Belmondo hatte sicherlich Harold Lloyd und Buster Keaton wieder als Vorbild, aber der hat seine Stunts selbst gemacht und bei Abenteuer in Rio, wenn man sich die Extras auf der Blu-ray anguckt, wie er so erzählt, was da noch alles echt ist, was man nicht für möglich hält, da wird einem schlecht. Da denkt man so, das könnt ihr nicht machen. Aber ich glaube, das hat man in der Action-Folge besprochen schon mal, ne? Dass er sich da an diesem Drahtseil mit Händen einfach da 20 Meter über der Erde am Seil lang hangelt und dann irgendwann merkt, dass er den weißen Arm kriegt und nicht mehr weiterkommt. Wo der Stuntman sagte, du darfst halt nicht den weißen Arm kriegen. Das ist dann, glaube ich, so eine Art Taubheitsmoment. Und dann hing er da an diesem Drahtseil, 20 Meter in der Höhe, und konnte nicht mehr weiter. Und dann haben sie ihn aber angefeuert. Los, das schaffst du, komm, mach. Und dann ist er darüber gekommen. So, und da wundert man sich und sagt, immerhin ist er 88 geworden, ne?
So ist das erstmal kein schlechtes Alter, oder?
Nö, eben, schon gar nicht für einen, der sich über Schluchten hangelt, ne? Und mit Motoren und Autos ausweicht.
Aber sag nochmal, also weißer Arm, das bedeutet, der Drahtseil
war dermaßen
dünn, dass er das Blut abgeschnürt hat.
Nee, im Prinzip so, der hing da dran und ich glaube, das ist die Anstrengung, diese Muskelanspannung irgendwie, dass das dann Verkrampfung vielleicht, eine Art von Verkrampfung, so habe ich das verstanden. Die haben das nicht
Ah,
genauer erklärt.
okay, verstehe.
Naja, Belmondo ist für uns, also für mich, ein schmerzhafter, prominenten Verlust, weil durchaus mein Lieblingsschauspieler, würde ich sagen, mit Clint Eastwood zusammen. Clint Eastwood, Belmondo, das waren für mich immer so die vorderen zwei Plätze. Und ich dachte immer noch, ich kriege irgendwann mal ein Foto, vielleicht irgendwann noch hin, aber Foto mit Belmondo, ne?
Ich habe ihn zumindest in echt gesehen.
Was?
Ja, ich habe ihn in echt gesehen. Und zwar,
Das gibt's doch nicht.
es gab ihn wirklich, Thilo. Es gab ihn wirklich.
Nein.
Und zwar, das ist jetzt etwas, mit dem man sich vor 20 Jahren nicht hätte brüsten können. Aber nach 20 Jahren dann ja schon. Nee, da war ich ja einmal in Cannes mit so einer Zelluloid-Folge. Ich glaube, es
Ja.
war neun, es war da, vor 20 Jahren, 2001, genau. Und da habe ich ihn gesehen, circa eine Sekunde. Ich war aber hinter der Absperrung im Smoking. Ich dachte, ich würde es vielleicht vor die Absperrung schaffen, habe ich aber nicht. Und habe dann von Weitem so ein bisschen geguckt, bin da so rumgerannt, so mit so anderen schaulustigen Franzosen, schaulustig ist, glaube ich, in dem Zusammenhang legitim. Und dann habe ich von Weitem gesehen, David Lynch, wie er da einmal stand, und den Belmondo. Ach doch,
Nein.
ein, zwei Sekunden hat er sich dahingestellt, wurde fotografiert. Klitzeklein, ne? Ich habe auch Helmut Kohl in Bielefeld irgendwann mal gesehen, auch in etwa dieselbe Größe. Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, so im Nachhinein ist es doch irgendwie eine schöne Erinnerung, auch wenn das jetzt sehr,
Wahnsinn.
tja, wie kommt's rüber?
Stand er
Fanboy,
sie
Fanboy-mäßig,
stand er
ja.
da in so Wahnsinn. Stand er da in so einer weißen Unterhose mit roten Punkten?
Ja, oben diese Weste, Zylinder.
Ja.
Das ist das Kinoplakat vom Puppenspieler, ne?
Ja, so hängt er da, glaube ich, unter dem Helikopter. Wie es dazu kommt in dem Film, weiß ich nicht mehr. Habe ich lange nicht gesehen.
Ja, aber den haben wir gerne geguckt damals. Es war nicht unser
Ja.
Favorite, aber den Abend hatte er gerettet, wie so oft.
Also das muss man ja eh mal betonen. Warum reden wir hier über Belmondo? Weil das ja fast einer der ersten großen Filmstars ist, die zu den Helden der Kindheit gehören. Die sind so, ich meine, fiktive Helden. Und wirklich reale Helden geben sich ja in der Kindheit so die Klinke in die Hand. Das heißt also, Belmondo und Pippi Langstrumpf sind für mich im Prinzip auf Augenhöhe. Die eine Figur ist erfunden, die andere ist ein realer Mensch, aber die sind alle so nebeneinander, ne? Diese Louis de Funès, Dieter Hallervorden, Jean-Paul Belmondo, Pippi Langstrumpf, Kapp und Kappa. Das ist ja so die Gegenwart dieser Zeit. Und immer wenn ein Name oben stand, so heute Abend 7:45 im Fernsehen von diesen Namen, dann war das Pflichtveranstaltung. Und Belmondo war einer davon. Also ich weiß noch, wo ich Belmondo zum ersten Mal begegnet bin, also medial, ich habe ihn ja nie in echt gesehen. Das war die Kinoanzeige vom Profi. Gut, das war schon 81, da war ich 10 und dann dachte ich, der Profi Belmondo, ich kannte Belmondo nicht und ich fand, was ist das für ein alter Mann auf dem Poster? Was haben denn da für alte Männer Hauptrollen in Filmen und warum ist das jetzt ein Hit? Weil der Profi lief ja endlos in Gütersloh und hörte überhaupt nicht mehr auf zu laufen, der wurde ja gar nicht abgesetzt. Und das habe ich dann irgendwann ausgeschnitten. Ich habe den die Anzeige ausgeschnitten, die ist auch gerade mein Facebook-Profilfoto, weil ich dachte, das ist mir verdächtig mit so einer dicken Knarre und dann so ein Mann, das muss ja irgendwas sein.
Habe ich
Ich habe jetzt
gesehen.
so zurückgerechnet, 48 war er damals. Also auch nicht so wahnsinnig alt.
Man hat
Ja, so
ja
vergangen.
auch immer diese unreflektierte Identifikation mit solchen Menschen und irgendwie dachte ich auch immer, ich werde irgendwann wie Belmondo, ne?
Das ist ein normaler Mann. So wird man dann, wenn man
Ja.
48 ist. Oder 30. Ja,
Irgendwie will
ja,
man
ja.
so sein wie der. Und in dem Moment, wo dann so ein Belmondo stirbt, dann stirbt auch irgendwas in einem selbst, ne? So diese Projektion, ne?
Ja.
Diese Ideale, die sind irgendwie nicht mehr, die sind dann irgendwie so weg, ne? Ich hatte einen Belmondo-Moment. Hier ist so eine große Schiebetür neben mir. Eine Wespe kam reingeflogen und ich habe sie mit einem Faustschlag rausgeschlagen. Sie hat
Das
überlebt.
ist Belmondo-Moment,
Das
ja.
war, sie hat überlebt. Und ich habe ja auch eine Wasserpistole, mit der ich die Tauben verjage und richtig gut schieße, wie der Mann aus Marseille. Es ist einfach
Ah.
so, so ein Jammer, wie wenig Belmondo man im realen Leben ist, dann, ne? Also.
Ja, das ist verdammt wenig.
Wie sehr er da war und irgendwie dachte ich bin ja auch vor der Kamera und ist da irgendwas. Es ist nichts da.
es ist einfach. Und vor allem das Schlimme ist, Belmondo war ja nicht nur eine ausgedachte Figur, er hat ja diese Stunts gemacht. Das heißt, Belmondo war ja zum Teil tatsächlich wirklich Belmondo. Also auch seine Filmfigur war er ja zum Teil.
Ja.
Weil er diese Stunts gemacht hat.
Er hat die Stunts gemacht.
Wo unser einer sagen würde, das lasse ich jetzt lieber.
Ja. Er hat ja angefangen mit Boxen. Ne? Irgendwie war er auch so richtig so ein Boxer. Auch das unterscheidet einen schon mal von ihm, weil man nie geboxt hätte. Hätte man nie gemacht, wenn man nicht auf die Idee gekommen. Und er ist schon ein Haudegen irgendwie gewesen auch, nicht? Und dann.
Er hat geboxt, sein Vater war Bildhauer, also die Künste hat er nebenbei auch noch mitgekriegt. Das ist eine gute Mischung gewesen.
Ja, und er wird auch nicht gehatet. Also, beziehungsweise so ein bisschen ist ja immer so dieses, er wird seine Macho-Momente gehabt haben, er wird in den unterschiedlichen Jahrzehnten Momente gehabt haben, die jetzt im Nachhinein angreifbar sind. Und wenn man ihn jetzt hier zelebriert, dann wird man vielleicht werden wir in die Ecke gestellt, die alten weißen Männer und ihre Helden. Aber so im Großen und Ganzen hat er sich sein Standing voll verdient und das wurde auch nicht in Frage gestellt, ne? Weil so, wie du sagst, also genau, ja, vielleicht ist es diese Seite des Bildhauers oder Vater war Bildhauer oder Mutter oder einfach auch sein Einstieg, ne, mit den großen Regisseuren der Nouvelle Vague. Der hat ja auch Gurken dabei gehabt, die ein bisschen schräg waren. Ehrlich gesagt, ich gucke mir seine Filmografie an, da sind dann auch manche Filme dabei, von denen habe ich noch nie was gehört. Oder, oder auch wenn der Spiegel schreibt, hier diese 5 Filme müssen Sie gesehen haben. Also Abenteuer in Dingens ist ja dabei.
Rio.
Abenteuer in Rio ist ja dann dabei. Und aber auch 11 Uhr nachts oder 11 Uhr mittags.
Na.
Den habe ich, glaube ich, gesehen, habe ich wieder vergessen.
Ach ja, man weiß ja, so ein 11 Uhr nachts, der lockt ja mit Jean-Paul und war das Catherine Deneuve? Wer war die Lady? Das ist ja dieses Liebespaar und dann ist das Godard und dann sieht das super aus, dann ist das bunt, die fahren mit einem geilen Auto durch die Gegend, das 60er Jahre, Frankreich, alles was geil ist, aber es ist dann halt Arthouse, nicht rational verstehbares Arthouse, was ich muss leider sagen, ich bin einfach kein Godard-Fan. Also ich mag Außer Atem natürlich, klar. Der ist so runtergerotzt mit seinen Jump Cuts, er hat ja praktisch den Jump Cut erfunden, also einfach innerhalb der Kameraeinstellung zu schneiden, ohne auf eine nahe oder totale rüber zu gehen. Also insofern ist Außer Atem irgendwie ein geiles, hingeknalltes Ding. Aber sonst bin ich mit Godard selten warm geworden. Und selbst dieser 11 Uhr nachts Pierre Le Fou ist jetzt nicht so der mich begeistern konnte. Ich habe den spät gesehen, vor 5, 6 Jahren. Ich habe immer mal zwischendurch Belmondo geguckt, wenn ich dachte, ach guck mal hier, den kenne ich nicht. Ich habe auch einen gesehen, den fand ich schrecklich, weil er da seine Macho-Supermeister, ich bin der größte Rolle, so übertrieben hat. Vielleicht war das dann auch noch durch eine nervige Synchro. Ist irgendwie der unverbesserliche.
Der ist so beschissen. Das ist auch mein Hate-Film. Und es ist ja einer von Philipp de Broca.
Also den würde ich nicht gucken, jetzt würde ich abraten.
Ja, würde ich auch von abraten. Das ist ja wirklich schlimm. Ich weiß auch, ich kann es mir auch nicht merken. Ich weiß auch nicht, was das sein soll. Ich weiß auch nicht, was ich da gesehen habe. Ich glaube, ich habe ihn auch zum Teil, also nach einer Stunde auch ein Stück weit ausgemacht. Und da haben sich ja auch...
Ja, das nervig.
Jetzt müssen wir, glaube ich, trotzdem noch mal ganz kurz filmografiemäßig einmal festhalten. Also Außer Atem war ja 1959, ne, der große... korrigier mich, Thilo, ne? Aber
nee, sowas ist ja richtig.
Der große Film der Nouvelle Vague, der französischen, der neuen französischen Filmbewegung, die weltweit für Furore gesorgt hat. Jetzt so ein Sprung, 11 Uhr, nee, der Unverbesserliche, 78, habe ich gerade eben auch nochmal geguckt, 1978.
Ah.
Und das ist ja auch ein Film von Philipp de Broca. Und diese Filme von Philipp de Broca sind ja alles meine Lieblingsfilme. Abenteuer in
Rio. Ja, Cartouche der Bandit ja auch.
Cartouche der Bandit, der war auch sehr früh.
Der Bandit. Ich glaube auch 62.
Die Abenteuer des Monsieur L. Und der Teufel.
Ah, top. Ja,
und der Teufelskerl. Und der sechste war, oder der fünfte, warte mal, habe ich aber auch.
Was war denn der Teufelskerl? Was denn dieser der unverbesserliche oder unwiderstehliche?
Den hast du doch auf Blu-ray.
Ein Nährfilm.
Nee.
Le Magnifique ist
Le Magnifique,
der aber Teufels- Le Magnifique ist doch, Le Magnifique ist geil. Das ist doch der, wo er den genau, Schriftsteller das spielt. Ist der dieses Blätterfantasien genau, hat. Der ist doch super. Der ist super.
Der ist sogar noch mit meinem Favorite. Der ist so mega.
Ja.
Hier an unsere Zuhörerin, sexistisches Plakat, aber der Film nimmt Sexismus aufs Korn, also zum Beispiel
wo er mit diesen beiden riesen Maschinengewehren steht.
Ja,
ne?
Genau.
Das ist, er steht in der Mitte mit diesem weißen Blazer und hat diese Frack und dann hat er diese zwei riesen Maschinengewehre. Super Poster. Film nimmt das ironisch hoch. Es ist so ein bisschen so wie, die Story ist so ein bisschen wie bei Auf der Jagd nach dem grünen Diamanten, ne? Wo Kathleen Turner auch ihren Roman schreibt und das dann mit Michael Douglas erlebt, so. In der Fantasie.
Das
so ein bisschen ist doch La Magnifique.
Das
ähnelt sich so ein bisschen. Aber ich habe jetzt natürlich beide im Abstand von was weiß ich wie vielen Jahrzehnten gesehen und nicht nebeneinander gehalten. Wie ähnlich sich das jetzt ist, weiß ich nicht. Mir kommt nur spontan der Gedanke, dass es da Parallelen geben könnte.
Bis heute will ich davon ein Remake machen. Bis heute würde ich davon gerne.
Aber ja, weißt du,
es kommt keiner und fragt mich, wie ich die Beerdigung von Jean-Paul Belmondo hätte gestalten wollen. Da kommt keiner. Es kommt aber auch kein Produzent, der sagt, hier wären 5 Millionen. Wie wollen Sie das inhaltlich gestalten? Aber das ist diese Story. Die ist so geil und Belmondo ist da so geil drin, weil er ist nämlich so ein verzottelter, nerdiger Romanautor und sieht auch wirklich so aus. Er sieht ein bisschen behämmert aus, der aber eben so seine Groschenromane schreibt mit großen Actionhelden und die verkörpert er ja auch und die verkörpert er auch visuell. Er sieht natürlich auch blendend gut aus, wenn dann eben so diese zweite Ebene aus seinen Romanen visualisiert wird. Und dann springt das immer zwischen so einer ollen Schriftsteller-Butze in Paris und, keine Ahnung, Hawaii, wo der Superagent irgendwie durch die Gegend fetzt. Und riesen Blutfontänen am Ende noch, so 3 Meter weit Blutfontänen.
Ich glaube sogar, der fängt damit an. Das ist so nach einer Viertelstunde die erste Szene, wo er in so ein Verlies runtergeht und dann diese mega splättrige Schießereien.
Toll ist der. Und der lief nämlich nicht oft in ARD, ZDF. Der lief dann irgendwann mal auf Sat.1 nachts um 23:30 und so. Und dann dachte ich, Mann, und das Plakat war doch immer so geil. Na klar, ja. Damals war man natürlich auch so ein bisschen so, dass man dachte, das muss der härteste Actioner sein. Belmondo mit 2 Maschinengewehren. Wie krass ist das? Das muss der beste Film sein. Dass er es dann so hart auf die Schippe nimmt, ist ja auch irgendwie irre.
Ja, absolutes Träumchen. Und, also ich glaube, sag ruhig.
Und soweit ich weiß, haben sich Philipp de Broca und dann Jean-Paul Belmondo bei dem Film, der dann danach kam, bei Der Unverbesserliche, überworfen. Weil Belmondo hatte dann so egomäßig so Schweigermomente.
Man muss sagen, da sind die Pferde mit ihm durchgegangen. Ich habe der Unverbesserliche auch spät gesehen. Ich würde auch sagen, so vor 5, 6 Jahren auf Vox oder so und dachte mir, Himmel, das halte ich nicht aus. Obwohl Rainer Brandt dann da auch einen drüber brät in der Synchronfassung. Ich dachte, das halte ich nicht aus jetzt. Also nervig.
Absolut nervig und es ging auch darum, dass Belmondo seinen Namen riesengroß auf dem Plakat haben wollte.
Ja, da wurde er selbstbewusst. Da hieß es immer nur, da stand eigentlich ja immer nur dann auf den Postern Belmondo. Immer dieselbe Schrift. Ja. Und darunter klein der Titel. Und aus dieser Superstar-Phase, weniger nervig, aber sehr unterhaltsam, finde ich Der Windhund. Den würde ich sagen, kann man aus dieser Kommerzphase durchaus gut empfehlen. Schöne Action, gute Witze, garantiert auch mal ein politisch Unkorrekter dabei. Ich weiß nicht, wie politisch unkorrekt Belmondo im französischen Original ist. Ich habe nie Belmondo auf Französisch geguckt. Ich habe immer entweder Per Schmidt gesehen, der hat ihn ja bis Angst über der Stadt synchronisiert und danach war ja dann nur noch Rainer Brandt am Ruder. Und man kennt ja so den älteren Belmondo nur mit Rainer Brandts Stimme. Und Rainer Brandt hatte ja damals jetzt nicht unbedingt so eine richtige Ader fürs Woke, politisch Korrekte, so dass man manche Synchronfassungen eigentlich, also selbst die Synchronfassung von Ein irrer Typ, den ich absolute Spitze finde, die Synchronfassung ist stellenweise nicht mehr sendbar. Muss man sagen. Nee. Das sind Abartigkeiten drin. Liebe Leute, ich würde jetzt sofort sagen, Ein irrer Typ, der hat echte Klamauk-Elemente. Wenn Belmondo, spielt er da echt einen Behinderten? Ja, ne? Und macht dann so,
ja.
Ich glaube, ja, ne? Das heißt, also ich meine, das ist jetzt auch nicht mehr. Früher war das ein Film, ich glaube, der war ab 6. Heute ist es die Frage, ob der Film überhaupt freigegeben würde. Weil. Und dann gibt es da im Dialog, hat Rainer Brandt manchmal wirklich wenig, sagen wir mal, Sensibilität bewiesen. Man muss es mögen. Ich bekenne mich da zu meinem schwarzen Herz und möchte gerne diese Synchronfassung haben mit der Ferkelei. Kann das aber verstehen, dass das andere Leute rausreißt und auch irgendwie negativ zurück negativ berührt. Also kein Problem. Auch Der Außenseiter ist ja ein wahres Meisterwerk an Homophobie, Rassismus, also was in dem Film abgeht. Also der widerlichste Film von Belmondo, jetzt mal hier unter uns Blätterfreunden, der widerlichste Film von Belmondo ist Der Außenseiter. Mhm. Es gibt eine alte Kinosynchro, ich glaube, die ist sogar auf der DVD gar nicht mehr drauf gewesen, weil selbst da schon vor 15 Jahren haben die gesagt, das kann man nicht mehr machen. Ja,
ach so.
Das ist komplett daneben. Ich weiß jetzt nicht.
Hat er auch immer so eine enge Buchse an, ne?
Ja, Buchse Außenseiter an, ne? Ist an sich natürlich ein geiles Ding, wieder mit Musik von Morricone, ne? Mhm. The Marginal. Und er hat mein Lieblingsoutfit ist ja Belmondo in Lederjacke, enge Buchse, fette Gürtelschnalle, irgendwie so Cowboy-mäßige Stiefel und eine fette Pumpgun in der Hand. Und das ist beim Außenseiter direkt schon das Poster. Ja, und ich weiß auch, wie es fett an den Kinos hing. Stand natürlich wieder nur Belmondo und dann er mit der Leder und dieser riesigen Pumpkin, so, das war schon so ein bisschen so in den Pre-Rambo-Jahren und da ging es dann, wie in der Cinema stand, nur um Hauen, Stechen und auf die Schnauze hauen. Ja, also gutes Entertainment.
Ja, ja. Ich habe den auch geguckt und ich habe den aber irgendwie vergessen, aber ich glaube, ich fand den auch gut. So mit Vorbehalt, ne?
Nichts ankreist. Also es gibt ja Fun Fact, die Pet Shop Boys wollten einen Song aufnehmen mit Morricone, die wollten eine Kooperation mit Morricone machen. Und dann haben sie irgendwie das Management hat bei Morricone angerufen in Rom, hat gefragt, ob das geht und dann haben die Leute von Morricone das wiederum an ihn weitergegeben und dann hat Morricone gesagt, ja klar, gebt denen doch irgendwas. Gebt denen doch was, was wir hier noch haben. Hier, nimm das doch. Wollen die den Track hier haben? Ja, gib denen das Lied da. Und das war ein Stück, das war von dem Soundtrack von Der Außenseiter und das war nicht verwendet worden für den Soundtrack. Also es war nicht veröffentlicht. Mhm. Und das hat er den Pet Shop Boys gegeben. Und die Pet Shop Boys haben einen Song da. Haben dann wirklich dieses benutzt, dieses Instrumentalstück von Morricone, was er für Außenseiter geschrieben hatte und haben dann da ein Lied drumherum gebastelt. Whatever Happened Here hieß es, glaube ich. Und das war auf dieser Actually, glaube ich, auf der legendären CD von Pet Shop Boys. Hört es euch mal an, wenn ihr wollt, oder gebt einfach nur ein Morricone Pet Shop Boys, dann kommt das direkt. Und die Story ist von den Pet Shop Boys selbst erzählt worden in so einem Interview. Und dann kam auch wieder 10, 20 Jahre später kam noch mal ein Soundtrack raus zum Außenseiter. Da war jetzt dieses Stück dann drauf, obwohl es nicht im Film war. Das ist dann so ein bisschen. Morricone war, glaube ich, manchmal war er dann auch pragmatisch. Ne? Ich habe doch hier noch was in der Schublade. Hier, schick das doch nach England.
Ja, ich glaube, in den Jahren hatte er nicht die Beachtung wie später dann. Ne? Da war er, ja, Pragmatiker. Aber wo wir gerade bei der Spätphase sind, so kann man, glaube ich, sagen, ne? 80er, so Spätphase. Ja,
ja, auf jeden Fall.
Irgendwie schon. Naja, oder, naja, er hat ja, doch. Was diese Sache, genau, dass er gerne seinen Namen groß auf dem Kinoplakat haben möchte, das ist ja auch nicht mehr wieder weggegangen. Oder zumindest, ich kenne es nicht anders, ne? Die Deutschen, der deutsche Kinomarkt hat das natürlich beibehalten. Belmondo. Und jetzt, nur weil der Unverbesserliche vergeigt war, heißt es ja aber nicht, dass dann Filme danach, wo fett Belmondo drauf stand, irgendwie auch per se schlecht waren. Also da waren ja wirklich ein paar Kracher dabei. Ich weiß nicht, Frohe Ostern war so ein Film, den ich so voll mitbekommen habe. So ein Unterhaltungskracher bei Sabine Sauer, Platz 1 im Kino. Oder ein Film, den ich dann später mal erst geguckt habe, war ja Der Boss, der ja auch echt ein sehr gutes Drehbuch hat.
Und, ja, der ist ganz gut.
Und auch noch ein Hollywood-Remake, was auch noch gut des Weges kommt. Und, und Der Profi 2, ich glaube, über den Film haben wir auch schon mal gesprochen, nicht wirklich ein zweiter Teil vom Profi, sondern irgendwie so ein Belmondo-Krimi, der dann eben den Titel so aufgedrückt bekommen hat. Der Profi 2,
davon der hatten wir... Der Einzelgänger heißt der.
Ach, der Einzelgänger. Davon hatten wir...
Im Original.
...einen Wahnsinns... Pappaufsteller, 2,20 Meter groß, stand Belmondo bei mir im Kinderzimmer über Jahre.
Ja. Profi 2.
Profi 2, nicht geguckt, scheißegal, Belmondo ist geil.
Ja, ich habe den irgendwann mal spät geguckt, der Profi 2. Und der ist schon dann so ein bisschen lame. Das ist dann schon so hinten raus, so mit bisschen so mit Handbremse angezogen, so nicht mehr die ganz geile Action. Und Belmondo, ich meine, gut, er ist da, glaube ich, dann so 57. Also er ist gar nicht so super alt. Aber es gibt aber eine Szene im Treppenhaus wieder mit Lederjacke, enger Jeans und Pumpgun. Und allein dafür kann man den Profi 2 ruhig mal gucken, weil das haben wir ja immer gerne. Das gab es ja auch beim Greifer mit seiner Pumpgun. Ja, Belmondo und die Pumpgun, das ist eine Beziehung fürs Leben gewesen, die mich im Herzen immer sehr berührt hat. Positiv meistens.
Ja, ja. Da muss man ihn auch wirklich als Ausnahmekünstler einfach im Herzen behalten. Insofern, als das Pumpgun war ja dann so eine Phase. Ich weiß nicht, Pumpgun, was war Pumpgun? Beziehungsweise hat er ja dann so diesen harten Einzelgänger dann auch irgendwie vielleicht sogar angekündigt oder so. Danach kam ja auch dann Chuck Norris oder so mit diesen Motiven. Mhm. Und man hat ja, selbst mein Leben war ein Stück weit facettenreich und man hatte so unterschiedliche Phasen. Und das habe ich mal aufgeschrieben, weil das war so das, was mir einfiel. Also Belmondo war wirklich Action, Comedy, Abenteuer, Gangster, Thriller und Ein-Mann-Armee und auch noch vieles mehr. Und dann selbstironisch. Er war auch vor Arnold selbstironisch.
Ja.
Und natürlich, jetzt habe ich ein bisschen das Arthouse-Kino unterschlagen, aber auch das hat er ja total bedienen können. Er hat ja Klassiker für Film Noir. Und über 5 Jahrzehnte heißt es so, wenn über Belmondo geschrieben wird. Aber naja, ist ja so. Also 50er knapp, aber dann 60er, 70er, 80er, das finde ich so bewundernswert, wenn Künstler wirklich über all die unterschiedlichen Dekaden den richtigen Ton trifft. Ist der Wahnsinn, wie man sowas, ist ja Cliff Richard-Style, ey. Cliff Richard, der irgendwie in 3 oder 5 Jahrzehnten Nummer 1 Hits hatte, waren auch andere Zeiten aber das fasziniert mich auch so an ihm, dass es einfach europäisch war, dass es Weltkino aus Europa war. Finde ich auch so toll, ne? Weil auch danach diese Dominanz des amerikanischen Blockbusters, die ja auch mit Der Weiße Hai und Krieg der Sterne so ins Rollen geriet und dann irgendwann, sag ich mal, in den späten 80ern, 90ern nur noch amerikanische Filme, die großen Kinokracher, ganz selten mal ein Publikumsliebling aus Frankreich oder so, oder Das Parfüm von Tom Tykwer. Aber auch diese Dominanz, die es damals nicht gab, das war so schön, das europäische Unterhaltungskino. Ich weiß nicht, es war so bunt, zu Lande, zu Wasser, in der Luft, es ist mit weniger ausgekommen, es hat mich einfach begeistert.
Ja, das waren die Zeiten, wo jetzt diese gigantischen Wände, wo dann steht Avengers, Endgame, das war früher auch so eine gigantische Wand mit Jean-Paul Belmondo und seiner Pumpgun. Riesengroße Werbung auf Häuserwänden, Plakate, das waren die Blockbuster zu der Zeit. Ja, das ist es einfach so.
Ja.
Und auch in, also gerade auch in Deutschland, jetzt nicht nur in Frankreich, in Deutschland halt auch.
Ich frage,
also Weltstar.
Ja, voll. Und du hast es eben schon mal angesprochen, frage ich mich auch so ein bisschen. Jean-Paul Belmondo im Original. Zum Beispiel heute die Beerdigung war natürlich, ja, was weiß ich, was es war. Aber wir nehmen an, ein französisches Staatsbegräbnis. Also er war natürlich Franzose. Wir wissen, die Franzosen sind ein Stück weit nationalistischer als die Deutschen. Sie dürfen es sich dann auch vielleicht erlauben oder so, oder man kriegt es ja auch immer mit, viel in Komödien, ja, wie die Franzosen stolz sind auf ihre französische Sprache und. Und für mich war Belmondo nie so sehr französisch, also zumindest nicht französisch-nationalistisch, dass es mich abtürnt. So, für mich war er irgendwie auf dem Globus unterwegs. Und er war auch mein Actionheld. Natürlich war er auch Franzose, um Gottes Willen, will ich ja nicht absprechen, aber eben nie so störend oder so. Das kann sein.
Nee, so wie James Bond ein Engländer war, hat er das Französische, aber das waren internationale Filme und man wusste, sie sind aus Frankreich, aber man ist reingegangen, weil das eben gerade das ausmachte.
Ne?
Und, ich finde es auch geil, dass diese Verfolgungsjachten in diesen relativ überschaubar spektakulär aussehenden Autos, irgendwelche kleinen Golfs und was weiß ich, was für kleine Karren da, Peugeots da kaputt gefahren wurden, die nicht irgendwelche Straßenkreuzer, die sich überschlugen dann, ne? Wie bei auf dem Highway ist die Hölle los. Dann wurde in Paris dann mal so eine Treppe runtergefahren. Und das ist mir jetzt noch aufgefallen, ey. Ich sag dir, Treppe runterfahren und dann in die U-Bahn oder was weiß ich was, das war bei Belmondo dann immer schon ein spektakuläres Ding, aber jetzt bei Black Widow fährt auch ein Auto runter in die U-Bahn und dieses Scheißauto ist dann aus dem Computer. Da dachte ich wirklich so, okay, das ist eine Verfolgungsjagd wie bei Belmondo, aber bei Black Widow ist es aus dem Rechner. Wow.
Das ist ja lame, wenn man das dann sieht. Ne?
Das ist super lame.
Immer die Skalierung von Action, die ist auch immer so eine Sache. Ne? Ich meine, bei Belmondo, das war so wichtig, dass er die Stunts auch selber macht, für einen als Kind einfach. So, das war so,
ja.
Vater wusste das auch, Belmondo macht die Stunts selber und das war Thema. Sobald es so künstlich ist, ist der Action-Zauber verflogen.
Also es ist schon spektakulär, wenn er da im Puppenspieler länger als die Dramaturgie es erfordert, muss man ganz klar sagen. Aber dass er da wirklich stundenlang unter diesem Helikopter hängt und wirklich hoch über Paris fliegt und er hängt da drunter an den Kufen. Ich meine, er wird schon natürlich gut befestigt gewesen sein, um nicht den weißen Arm zu kriegen. Sieht man aber nicht. Man sieht es nicht. Aber gut, klar, das wissen wir. Film ist Illusion. Er hängt da unter diesem Helikopter und fliegt da über die Stadt in seiner weißen Unterhose mit roten Punkten. Würde jetzt auch nicht jeder machen. Es ist auch so absurd in diesem Film der Kuh, wenn er auf so einem Anhänger hinten liegt, dieser LKW fährt auf so einen Schuttplatz und lädt die Ladefläche ab und dann fliegt Belmondo da diesen Schuttberg runter, zwischen diesen ganzen Steinen. Also das ist auch... Ja, ne? Das sieht vielleicht direkt erstmal nicht so spektakulär aus wie so ein Sprung vom Hochhaus, aber wenn du dir das vergegenwärtigst, was das heißt, dann ist es auch nicht normal. Ja?
Nee, und da sind so viele Momente, es gibt so viele schöne Momente.
Und das, ich glaube, der erste war Cartouche, den wir gesehen haben, kann das sein? Cartouche, der Bandit, war das der erste, den wir gesehen haben?
Das kann gut sein, aber Musketier mit Hieb und Stich? Nee. Das ist doch auch einer, ne? Die beiden gefielen uns
auch
immer,
früh.
Ne? Aber Katjusch ist ein Ticken geiler. Ja, ja.
Würde sagen, lange nicht gesehen. Die Blu-ray guckt mich immer an bei Saturn. Könnte man einfach mal mitnehmen. Ja, was soll's?
Ich glaube auch. Ich meine, es ist ein Philipp de Broca-Film.
Es gibt einen Fun-Fact zu Cartouche. Das hat jetzt ein Facebook-Freund, Tobias Sunderdiek, von mir gepostet. Das war der erste Farbfilm im deutschen Fernsehen. Es war eine Testsendung, um zu gucken, wie das funktioniert mit dem Farbfernsehen. 1967... Ich weiß nicht, welcher Wochentag, aber nachmittags um 13.30 Uhr, 14.30 Uhr wurde Cartouche der Bandit ausgestrahlt als erstes gesendetes Farbprogramm im deutschen Fernsehen.
Ist nicht wahr? Hör mal.
Ja. Jetzt habe ich erst vor 2-3 Wochen erst gelesen.
Ach, diese...
Gerade noch bevor Belmondo gestorben ist, wurde das gepostet.
Ja, ehrlich gesagt, ich wollte ein bisschen Service am Hörerinnen hier liefern und habe dann versucht, online mal zu gucken, was für Belmondo-Filme in der nächsten Zeit laufen. Ich habe das jetzt nicht gefunden. Ich habe auch noch in kein Belmondo jetzt zufällig reingeschaltet, was mich ein bisschen irritiert.
Ja, genau. Lief denn irgendwie mal zu Ehren von ihm irgendein Film, so nach dem Motto, heute Abend wird unser Programm geändert, um 7:45 sehen Sie der Profi vielleicht nicht, aber vielleicht Abenteuer in Rio. Zu alt, ne? Wollen die Leute nicht sehen, ist zu alt.
Jetzt rückwirkend am Samstag habe ich was gefunden, glaube ich, der Profi auch. Was ist, der Profi war sein erfolgreichster in Frankreich oder was war es eigentlich?
Kann sein.
Der Profi ist so ein ganz zentraler Film in seiner Karriere, ne? Und
eigentlich ein später.
Ich finde den ja auch gut, aber für mich, ich muss auch immer an den Greifer denken. Der Greifer, 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 Greifer.
Der Greifer, 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 Greifer.
Ach, sind...
So war es im Trailer, ne? Die Stimme mit dem Hall.
Ja.
Der Greifer, Greifer, Belmondo. Der Greifer, 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 Greifer. Da haben wir doch gelacht als Kinder, ne? Über den Trailer. Hatten wir den auf irgendeiner Videokassette oder wo war das?
Ich glaube ja.
Den haben wir auch irgendwo mal, muss das gewesen sein.
Den Trailer hatten wir auch mal bei Celluloid gezeigt. Und
das kann sein.
Wir haben
das
auch kann sein. Mit Rainer Brandt habe ich eine kleine Szene aus dem Greifer nachvertont. Da war er Belmondo und ich war, glaube ich, dieser eine Heini, der neben ihm herrennt, der Sidekick.
Genau. Das ist ja auch spektakulär, dass du mit Rainer Brandt eine Szene in einem Belmondo-Film synchronisiert hast. Und wenn es nur für Celluloid war. Und, ich weiß auch noch, dass du gesagt hast, dass Rainer Brandt nämlich wo angerufen hat, um dich zu verabreden mit dir für die Celluloid-Folge?
In Niehorst auf dem Festnetz. Am heiligen Tag der Arbeit. Am heiligen Tag der Arbeit. Am 1. Mai rief er an. Oh, so ist er hier. Hatte er sofort so eine saloppe Stimmlage. Und zu Belmondo meinte er, er ist auch grau geworden um eine Birne.
So. Ja, du hast gesagt, weißt du, wer eben am Telefon war? Belmondo.
Ja, irre. Ach Mensch.
Ja, ja. Ich weiß auch, was du gesagt hast. Dann sagte in diesem kleinen Ausschnitt, den du mit ihm synchronisiert hast, sagt Rainer Brandt irgendwie, dann heben wir den Gulli da mal hoch und gucken, ob die Oma da noch wohnt.
Den hat er rausgehauen.
Ja. Ach, den hat er rausgehauen. Also, ja. Ja, schön. Was kann man sagen? Liebe Leute, wenn ihr die Filme nicht kennt, dann an erster Stelle können wir kurz mal vielleicht die sehenswertesten Sachen durchgehen. Ich bin der Meinung, Platz 1, und das ist interessant, weil ich habe den Film nicht in der Kindheit gesehen, sondern vielleicht vor ein paar Jährchen, auch wieder auf Vox mit Werbung, Angst über der Stadt, spät entdeckt und direkt der Meinung gewesen, das ist wahrscheinlich sein bester.
Ja.
Ja.
Okay.
Angst über der Stadt. Action hat einen Action-Teil in der Mitte. 30 Minuten am Stück Verfolgungsjagd. Mit über die Bahn und ey, es gibt es nicht. Und er ist da oben auch auf dem Dach. Dann rattert er da die Dachpfannen runter und hängt sich dann da an eine Rinne. Und die wird die ganze Zeit schlecht. Also er gibt volles Fund. Das wäre so den ersten, den ich nennen könnte. Kann ich hier wirklich komplett empfehlen. Hat auch so ein bisschen... Geht auch um Serial Killer, den er jagt. Also
bisschen
das
Dirty
ist so
Harry
rechts.
Aus Paris, ne? Bisschen
ja, das ist eigentlich ein simples, stumpfes Genrefilmchen. Mhm. Also natürlich mit Morricone, teuer, groß, edel und so weiter. Aber eben auf die 12, ganz weit weg von Jean-Luc Godard.
Ja, ich habe auch viele, viele Filme gut in Erinnerung. Der Mann aus Marseille zum Beispiel hat auch einen schönen Bodycount. Aber wie du sagst, die Filme sind alt. Also ich habe ja per se dann Spaß dran, wenn so ein alter Film in HD läuft, ohne Werbung. Ja, ich bin dann auch so Arte Dreiser-Glotzer, gebe ich zu. Bin ich auch gerne.
Ja.
Und ich gucke da auch mal Godard mit Michel Piccoli, wo sie da auf der Küste da rumrennen und dann kommt Fritz Lang noch vorbei. Den zeigen sie da manchmal. Die Verachtung, glaube ich, ist das.
Oh, der ist natürlich top. Das ist ein Godard. Das ist mein Lieblings-Godard. Der ist
spitze. Ja. Und Fritz Lang, ich lache mich kaputt. Ey, wie der da spielt. Super.
So ein bisschen selbstironisch als der größenwahnsinnige deutsche Regisseur.
Völlig
ne?
Selbstironisch. Ah, Fritz Lang.
Ja, das ist, vielleicht ist das der beste Jean-Luc Godard, die Verachtung. Weil der dieses Spannungsfeld Mann, Frau wirklich so beleuchtet, wo man denkt, ja,
ist was dran.
Kenn ich.
Ja, und da gucke ich ein bisschen, da halte ich die Augen auf. Ich denke, da wird auch der ein oder andere Belmondo angeschwemmt. Es gibt so viele gute. Welchen könnte man? Wie ist denn
ja,
im Körper des Feindes, Körper meines Feindes? Da habe ich immer, du hattest
ich
ja so ein Belmondo-Buch früher, ne? Da habe ich immer die Filme gelernt, mir die Bilder angeguckt und das Plakat von der Körper meines Feindes, nicht wie der John Woo-Film, sondern ein bisschen anders. Das fand ich immer so geil. Da hat er irgendwie sowas abgebrannt.
Ist das nicht, wo er das Geld... Das ist doch das, wo er das Geld verbrannt. Das ist so. Ich bin der Meinung, John Woo hat ja auch immer gesagt, er würde sich orientieren am französischen Gangsterfilm, ne? der mit Alain Delon, der eiskalte Engel. Aber meiner Meinung nach am meisten an der Mann aus Marseille, was du nämlich gerade erwähnt hast. Weil als ich den gesehen habe, dachte ich, ey, da ist ja alles drin. Diese Männerfreundschaft, die immer wiederkehrende Musik... dann schießt Belmondo mit zwei Pistolen, da gibt's eine Riesenschießerei.
Stimmt.
In so einer Kneipe.
Der ballert
und,
da weg, das glaubt man
und
kaum.
Und der ballert da rum und das ist einfach wie Show Yun Fat, wie Better Tomorrow oder wie Hardboiled. Also nicht diese Form von total überbordender Action, aber Das fühlt sich wirklich wie so ein asiatischer Gangsterfilm von John Woo an. Ich habe das jetzt noch nie irgendwo mal gelesen oder so, aber also ich habe das für mich so zusammengereimt. Gut, aber das machen Querdenker auch, vielleicht liege ich da völlig falsch.
Wo du da gerade so sehr souverän auf dem Terrain des filmhistorischen Kontexts unterwegs bist. Damals, als ich so klein war, da hieß immer, oh, Borsalino, das ist der erfolgreichste, das ist der beste. Also von Borsalino war ich nie so großer Fan. Habe ich nur nicht verstanden, oder was? Oder ist der lustig im Original, oder was? Also Alain Delon und Jean Palmondo ist natürlich ultimative Besetzung. Und es geht auch um Gangster, aber dann sind die in den 30er Jahren. Und dann ist nicht so richtig
Action. Ja, die Poster sehen so geil aus von Borsalino, ne? Die, wenn die in den Klamotten und mit diesen Thompson-Maschinengewehren da stehen, das ist alles so wahnsinnig schick. Aber der Film ist okay, aber nicht so besonders gut.
Wird wahrscheinlich in Frankreich die Kassen zum Knallen gebracht haben und irgendwie dann auch in Deutschland. Was sonst? Aber irgendwie wäre jetzt nicht meine erste Wahl. Wenn er auf Arte läuft, gucke ich ihn selbstverständlich, weil er einfach dann so schön in 16:9 und schönes Licht und so.
Ja.
Und auf viel.
Es gibt eine Fortsetzung Borsalino und Codis ohne Bebel, ohne Belmondo, nur mit Alain Delon. Schwierig. Die ist von einem Gewaltgrad noch ein bisschen extremer dann. Das geht so in die Richtung indizierter Film, so für die damaligen Verhältnisse. Da wurde auch gemauschelt dann getuschelt auf dem Schulhof. Oh, Borsalino und Co., das wird einer mit dem Elefantentöter erschossen. so Superlative in Sachen Gewalt wurden da geflüstert. Dann habe ich den, glaube ich, auch irgendwie mal im Fernsehen gesehen und dachte mir, ja, damals war das.
Das war so einer, der lief cool. Dann auch auf Sat 1. Ne? Man war ja auch abhängig.
Ja, genau.
Wie ich jetzt hier durchblicken lasse, man ist ja ein bisschen abhängig von dem, was man auch zu sehen kriegt. Und die Öffentlich-Rechtlichen hatten ja da.
Klar.
Ein recht pädagogisch strenges Händchen, so hier und da, was sie dann an Filmen durchgelassen haben. Und da fehlten dann so ein paar, die man dann schmerzlich vermisste. Die haben dann.
Kann mich zum Beispiel nicht erinnern, den Profi. Wann lief der denn? Lief der ZDF wahrscheinlich, ne? Das kann ich mich nicht erinnern, wo der zum ersten Mal im Fernsehen gezeigt wurde. Oder war das doch ein dickes Ding, so samstagsabends ZDF?
Glaube ich nicht.
Keine Erinnerung.
Kein Viertel nach acht Film.
Nee.
Und dann.
Nee, ne?
Nee. Dann hätten wir
ist ja. Doch ein 16er.
Ja.
Ja, ja, klar.
Den hätten wir, um Viertel nach acht hätten wir den geguckt. Ich weiß nicht mehr, wann ich ihn geguckt habe, aber.
Profi würde ich gerne nochmal auf 35mm sehen. In irgendwelchen Geheimvorführungen. Vielleicht in Gelsenkirchen, man weiß es nicht. Aber die Profi-Kopien sind wohl alle, angeblich heißt es, sind die Kopien vom Profi alle rotstichig. Das heißt, diese Belmondo-Filme waren alle bei einem bestimmten Verleih. Der hatte irgendwie nicht so das mega geilste Filmmaterial. Und deswegen sind die Filmkopien mittlerweile wohl ziemlich rotstichig alle. Farbe weg, verpufft. Das ist dann immer nicht so geil halt. Schade. Naja. Ja, ansonsten, Abenteuer in Rio hatten wir schon erwähnt. Ja. Ich finde ja Windhund. Der Windhund ist so ein Commerz-Belmondo, den ich empfehlen kann. Und das Ass der Asse endet in der letzten halben Stunde in einer totalen Klamauk-Orgie auf dem Obersalzberg mit Adolf Hitler und Konsorten. Aber ist trotzdem hat doch das Herz am rechten Fleck, wurde damals fürchterlich verrissen, weil die deutsche Geschichte so auf die leichte Schulter genommen wurde. Aber ein bisschen so.
Die Persiflage ist auch grenzwertig bis.
Ist im Prinzip eine Vorwegnahme von den Glorious Bastards. Also da wird die Geschichte so ein bisschen zugunsten von Belmondo, der die Sache da schaukelt und die jüdische Familie rettet. Das ist aus heutiger Sicht aber nach was weiß ich wie vielen Tarantino-Filmen ist das irgendwie schön. Ist der Film völlig okay, muss man sagen. Damals Verrisse, kann ich nachvollziehen, ernstes Thema. Damals waren ja auch noch viele Leute unterwegs, die vielleicht auch in den 30er Jahren schon unterwegs waren. Und ich weiß es nicht.
Hört her. Ich schaff's doch tatsächlich in unserem Podcast auf einen dritten Berührungspunkt mit der Legende, der Ikone Jean-Paul Belmondo. Du aber
jetzt
auch.
Jetzt geht's los.
Und zwar das alte Berlin. Wo in Ass der Asse stand in der Bavaria und wir haben da
stimmt.
Bei Fucho und Co. So eine Besichtigung gemacht, ne, durch die Studios und da war das alte, war halt Berlin nachgebaut und wann waren wir da? 1983 und da sagten sie gerade, ja, hier wurde das Ass der Asse gedreht, ne, oder?
Ja, Ja, stimmt.
Und es war Magic.
Das war doch diese,
es war Magic.
Das war die Straße, wo sie alle sagten, erst, die wurde öfters verwendet für Ingmar Bergman, das Schlangenei, glaube ich. Und Belmondo wäre da gewesen, hätte Ass der Asse gedreht.
Ich glaube,
Berlin in München.
Ich glaube, ich war auch noch neulich da bei der Häuserzeile. Ich glaube, ich.
Gibt's die denn noch?
Ich meine, ja.
Bist du sicher? Gibt's die noch?
Es ist ja deutscher Altbau. Das braucht man ja eigentlich immer mal. Ne? Das muss man dann entsprechend. Ich glaube, ja. Es ist immer noch da. Ohne Gewehr. Und ich bin natürlich da an so einer Häuserzeile vorbei und dachte, an das Ass der Asse.
Definitiv.
Ja.
Also wir waren eigentlich in Belmondos Berlin und es war in München, bei der Bavaria.
Ja.
Das ist ein Superlativ.
Ja, ja. Die große Europäische.
Eine gute Freundin von mir hat mir eben noch erzählt auf dem Platz, sie meinte, sie wäre in Urlaub gewesen in so einem Hotel in Frankreich, so ein bisschen so ein Hotel, hier, 1001 Nacht. Und da wäre auch Belmondo gewesen, einfach als Tourist.
Das gibt's doch nicht.
Vor 10 Jahren. Ah. Und dann war sie auch so hektisch und dachte, ich muss jetzt irgendwas machen und hat dann den Belmondo einfach gefragt, Herr Belmondo, darf ich ein Foto von Ihnen machen? Und er dann, ja, aber sicher, aber selbstverständlich, natürlich. War gar kein Problem.
Hat sie ein Bild mit Belmondo? Ich habe nicht mal eins mit Götz-George
bekommen. Sie hat, und das hat sie eben noch gesagt, sie hat kein Bild mit Belmondo, sie hat eins von ihm gemacht. Ich sag, ja, aber warum bist du denn nicht mit drauf? Ja, nicht getraut, oh, sie hat halt ein Foto von Belmondo. Ich krieg's jetzt die Tage mal zu sehen.
Finde ich auch geil. Finde ich jetzt aber auch geil.
Ist auch geil, aber also wirklich, also ha, irgendwann war hier in der Zeitung in Köln, das muss man schon mal sagen, es gehört dazu, was das Besondere allein daran ist, weil es war eine News aus Düsseldorf. Und da war irgendein Boxkampf und Belmondo war zu Gast bei dem Boxkampf, ist da gewesen.
So eine Sachen
nicht
sind
viele
passiert.
Jahre her.
Und
ja.
Einmal war, glaube ich...
Dann dachte ich,
ja.
Scheiße, ich hätte doch da am roten Teppich stehen müssen. Naja.
Ja, einmal in so einer Chartshow saß auch plötzlich Alain Delon auf dem Sofa.
Echt?
Irgendwie sowas so Olli Geissen-mäßig, so Fernsehstandardware, RTL, freitags, ja, hier Alain Delon. Ja, das ist ja irgendwie, die Typen sind ja auch irgendwie so nahbar, aber irgendwie ist man doch nicht im richtigen Moment am richtigen Ort. Ja, und jetzt ist er unter der Erde.
Total krass.
Aber wobei, wenn ich in Paris bin, könnte ich mal sein Begräbnis, würde ich mir dann doch vielleicht mal anschauen.
Ich glaube, ich weiß natürlich, sein Begräbnis oder sein Grab? Begräbnis ist vorbei. So lange dauert selbst ein Begräbnis von Jean-Paul Belmondo nicht, Simon.
Ach so, Begräbnis impliziert, dass das so ein Prozess ist. Sein Grab.
Ja, sein Grab. Das ist ja, ich glaube, ich weiß, was so on top noch so traurig war an dieser Beerdigung, ist, dass der Grab weggetragen wird und dazu dieses Chimay von Morricone läuft, was ja am Ende vom Profi... Darf man das Ende vom Profi spoilern?
Ja, das ist ein guter Punkt.
Also jedenfalls endet der Profi auch mit diesem Song, sagen wir mal so. Wollen wir es mal nicht spoilern. Falls jemand irgendwie den Profi noch nicht gesehen hat, dann wäre das jetzt hier mein heißer Tipp für heute. Was man weglassen kann, ist die glorreichen Scheiße. Der Boss ist gut. Da ist Belmondos letzter Stunt drin. Er fährt mit so einem Anhänger, mit so einem Abschleppwagen, fährt er irgendwie in so riesige Kartons rein und fliegt über die, haut sich den Kopf. Das sieht man aber nur so ganz beiläufig. Danach hat er nie wieder einen Stunt gemacht. Dann gab es noch Profi 2. Muss man nicht gesehen haben. Und die meisten Filme danach sind so ein bisschen nebulös, weil viele davon gar nicht mehr in Deutschland liefen. Es gibt noch Der Löwe, den gibt es bei Prime. Der Löwe, der kam nach Profi 2 und Der Löwe ist aber kein Actionfilm. Aber jetzt bei Prime. Ich wollte mir die nächsten Tage mal irgendwann mal angucken, mal nachholen.
Ja, so hinten raus
lief noch im Kino. Ja.
So hinten raus hätte ihn Hollywood eigentlich noch mal ein bisschen mehr Ehre zuteil werden lassen können, oder so mal so eine kleine Rolle in einem Star Wars. Ja, oder keine Ahnung, in so einem Blockbuster oder in einem Avengers oder nee, Avengers ist zu jung, wobei. Ja, so vor 10 Jahren, dass man ihn noch mal so ein bisschen, also so Vincent Cassel zum Beispiel, der taucht da ja mal auf bei Mission Impossible.
Ja, klar.
Also der hätte man doch eigentlich, also ich hätte es gemacht, wenn ich der Produzent, aber auch hier hat man mich nicht gefragt, bei der Besetzung von Blockbuster XY, ist komisch eigentlich. Aber da hätte ich doch irgendwie, doch das hätte ich irgendwie versucht. Ne?
Ich hoffe, Sie haben ihn eingescannt wie Peter Cushing für Rogue One. dass vielleicht doch noch irgendwann mal wieder ein neuer Belmondo-Film kommt mit ihm in der Hauptrolle. Schön computeranimiert. Kann ja so sein.
Ja, ja.
Kann er sich da wieder an so einen Helikopter springen oder vom Helikopter runter aufs Motorboot und davonbrausen.
Ja.
Tja, in diesem Sinne.
Ja.
Liebe Leute, wir wissen gar nicht, ob wir demnächst euch noch regelmäßig so mit unserem Podcast beglücken können. Ich glaube, es wird losere Reihenfolge werden. Wir haben sehr viel Maloche gerade zur Zeit, ne? Wie sieht das aus, Simon?
Ja, wir haben Maloche, ja. Ja, jetzt war mein Kleiner, war eine Woche krank, meine Freundin musste arbeiten, dann, ui, dann kann er nicht in die Kita, so eine Sachen. Engpässe, es ist dann doch immer...
Ganz alltägliche Engpässe.
Ja, es ist dann doch immer viel Arbeit, aber jetzt haben wir ja erstmal wieder einen abgeliefert.
Eben, und jetzt haben wir erstmal wieder einen gut für ein paar Wochen.
Ja, ich weiß nicht so genau, also muss man das dazu sagen, wir sind ja nicht so in dem Bereich, dass wir dafür Geld verdienen, nicht? Dass wir dafür Geld bekommen. Und dann ist das immer so eine Sache. Da muss man die Sachen, wo man Geld verdient, leider erstmal vorziehen und entsprechend ein bisschen anschieben. Sonst, das ist,
Es ist ein Zeitinvestment und im Moment tatsächlich bei mir ist es auch gerade wirklich haarig. Aber würden wir mal sagen, so nach und nach schaufeln wir mal dann ein nach. Vor allem Ideen haben wir gerade total viele, muss man dazu sagen.
Wir
haben total viele Ideen.
Tilo, ich bin ja demnächst auch in Köln. Vielleicht schaffen wir es mal einmal in Satan zu gehen, um hier keine Markennamen zu nennen. Und dann müssten doch vielleicht neues Equipment oder was, ne? Oder? Mal so ein bisschen Studio-Style hier. Sind wir unseren Hörern schuldig, ne? Oder?
Simon glaubt immer, mit Technik wird der Podcast besser. Ihr könnt ja mal was dazu in den Kommentarspalten schreiben. Ist unser Sound zu sehr wie so bei The Jazz Singer, bei dem ersten Tonfilm?
Also,
oder wie bei, weißt du, wo der Ton auch echt hart ist? Das Testament des Dr. Mabuse von 1981. Um Gottes Willen, von 1931. So sind wir eher anzusiedeln. Das Testament des Dr. Mabuse oder M, eine Stadt sucht einen Mörder, der Ton ist auch veraltet, würde ich sagen. Oder sind wir mehr so, in welchem Jahr, sagen wir mal Testament, so die Range geht von M bis zu Tron Legacy. Ja, wo dazwischen ist die Soundqualität von Brennpunkt Neverhorst, wollte ich schon sagen. Wie hieß unser Podcast nochmal?
Ja, also, habe ich auch vergessen, aber ich wollte jetzt eigentlich nicht die Zuschauerinnen dazu aufstacheln, dass ich mir hier meine 6 abhole. Ja, ich will mir hier bei den Hörerinnen will ich mir jetzt hier keine 6 abholen.
Ach, das glaube ich nicht.
Ich will einfach nur noch besser werden. Ich will den Qualitätsstandard gerne entsprechend dem 99% aller Podcasts entsprechen. So war meine Herangehensweise. Aber
so geil, dass uns vielleicht irgendwann in 100 Jahren ein Staatsbegräbnis zuteil wird, meinst du?
Ja, also ich glaube, Staatsbegräbnis ist kein Problem. Man muss es einfach nur selber finanzieren und man muss halt auf den Präsidenten verzichten.
und man hat auch da wieder überhaupt nichts davon, weil man in der scheiß Kiste liegt.
Da ist man auch in der Kiste. Da muss man auch nicht mehr Belmondo sein. Dann ist auch irgendwie zu spät. Ey, ich weiß auch nicht. Was nehmen wir mit als Fazit? Also ich habe es ja schon gesagt, also ein Stück weit ist jetzt in mir auch dann irgendwie gestorben. Ich meine, das ist ja auch so, ne? Wenn dann so eine große Persönlichkeit steht, die steht für was und das ist dann weg. Ich habe immer irgendwie dran geglaubt, dass ich irgendwie, aber nee, doch, mit Elton habe ich doch mal im Hubschrauber gehangen, Tilo.
Du hast es gehabt. Du hast den Belmondo-Moment gehabt.
Ja, hör mal, 2010.
Ich war dabei.
Ja, du warst dabei.
Du bist vom Hubschrauber im schwarzen Smoking mit Fliege bist du ins Wasser gestürzt. Das Ding war so, da war ein Hubschrauber, der schwebte über dem See und dann war die Frage, wer zuerst loslässt, Elton oder du?
Ja.
Das war ein ganz klarer Außenseiter-Moment. Also so der Film-Außenseiter, sonst würde ich sagen Profi.
Ich dachte Puppenspieler.
Ja, Puppenspieler-Moment. Das hat es öfter gegeben. Der Helikopter ist ein Klischee.
Also,
okay. Ist ein Klischee.
Ja, Tilo, so kann ich jetzt aber versöhnlich hier dem lieben Herrn Belmondo.
Das kann man, gut, dass uns das noch eingefallen ist, dein Belmondo-Moment. Wir haben
die Kurve noch gekriegt. Also Ruhe und Frieden, Herr Belmondo. Sie haben uns sehr viel, sehr, sehr viel gegeben. Sehr, sehr viel. Und dafür vielen, vielen Dank.
Genau. Und damit verabschieden wir uns von euch, von Herrn Belmondo. Und ich sag naja, ja. Das ja. Sollten Geigen sein. Bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Tschüss.